Deutschlandfunk, Kultur heute.
Hier ist der Deutschlandfunk mit dem Kulturnachmittag.
Endlich mal erklärt.
Wer an eine Ballerina denkt, sieht vielleicht vor seinem inneren Auge eine grazile Tänzerin im typischen Tüllröckchen, die Haare akkurat zum Dutt frisiert und die Füße, ja, die Füße stecken in Spitzenschuhen. Seit dem 19. Jahrhundert gehört zum klassischen Ballett der Spitzentanz. Eine Tortur für die Füße und ein Albtraum für Feministinnen. Da fragt man sich, ist das noch zeitgemäß? Darum geht es jetzt im Gespräch mit unserer Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Hallo Frau Hüster.
Hallo Frau Dietrich.
Wie kam das eigentlich, dass die Balletttänzerinnen auf die Spitze mussten?
Ja, die mussten ja gar nicht auf die Spitze. Das war ja eine Tänzerin selbst, die das entwickelt hat, Marie Taglioni. Und sie machte das eigentlich erst wirklich populär mit der Übernahme der Rolle der Sylphide. Das war ein Geisterwesen mit Flügeln am Rücken. Und dieses unirdische Wesen, diese komplett schwerelose Figur, für die war das natürlich ideal. Die konnte sich lautlos und wie schwebend über den Boden bewegen mit diesen spitzen Schuhen. Und so wurde Taglioni berühmt für diese Erfindung und wurde diese Rolle sozusagen zum Inbegriff des frühen Spitzentanzes.
Und war diese Rolle dann auch entsprechend dem Frauenbild, also ungreifbar, ätherisch idealisiert?
Ja, ich finde eben diesen Geist der Sylphide so interessant, weil eigentlich ist es ja nicht in Ordnung, was die macht. Die bricht in diese Wirklichkeit ein. Dieser Landedelmann, der heiraten soll, der auch heiraten will, der verliebt ist in seine Braut, Effi, wird von ihr in diese unwirkliche Geisterwelt hinübergezogen. Und sie bleibt ungreifbar für ihn. Sie ist eine Art Ideal auf der einen Seite, aber andererseits ist sie auch eine Gefährdung seiner Existenz. Sie bringt ihn eigentlich um alles. Sie stirbt auch dabei, aber sie bringt ihn eigentlich auch alles. Er bleibt allein zurück, sie stirbt und er ist komplett unglücklich und eigentlich auch für die Wirklichkeit, in der er vorher gelebt hat, verloren. Also dieses Wesen ist nicht so eindimensional. Das ist eine sehr ambivalente, interessante Figur, finde ich.
Wie wurde der Spitzenschuh denn entwickelt und wozu eigentlich genau?
Ja, man hat sehr früh im 18. Jahrhundert haben Tänzerinnen schon versucht, vorne so kleine Holzstückchen in ihre Schuhe reinzulegen, um dann für einen Moment so auf den Zehen stehen zu können. Natürlich ist das mit dem Spitzenschuh von heute nicht mehr vergleichbar. Und also als ich Ballettunterricht hatte, da sagte man noch, Tänzerinnen würden sich rohes Fleisch in die Schuhe schieben. Oder also wir haben dann im Training diese Luftpolsterfolien benutzt, um das abzupolstern. Aber natürlich kann man auch gibt es auch richtige Schaumstoffkappen. Und es geht eigentlich darum, wenn man damit so mit 11, 12 Jahren beginnt, ganz langsam, dann baut man natürlich, bis man mit 18 solche Rollen auf der Bühne tanzt, baut man natürlich eine ungeheure Kraft in den Füßen auf. Und diese Horrorfotos, die man manchmal sieht, Blasen und so weiter, also eigentlich kann ich nicht bestätigen, dass das die Normalität ist. Man baut eine kräftige Haut auf, man baut eine ganz kräftige Muskulatur auf. Natürlich werden diese Füße, die werden dadurch sehr kräftig, sehr knochig und die sehen nicht aus wie die Füße von Models, die jetzt Sandaletten vorführen, ja?
Wenn wir mal an so ganz typische klassische Ballettstücke denken, Dornröschen, der Nussknacker, Schwanensee, ist das so der technische Höhepunkt des Spitzentanzes?
Ja, und da kann man natürlich auch genau dran sehen, warum das für Choreografen und auch für Tänzerinnen so interessant ist, Spitzentanz auszuführen, eine Choreografie, die sehr viel auf Spitze arbeitet, zu tanzen. Es ist ein Gefühl ungeheurer Leichtigkeit. Man kann mit einem sagenhaften Tempo Pirouetten drehen. Man steht auch, das spürt man, wenn man auf dem Spitzenschuh draufsteht, dann ist man ja mit dem ganzen Körper Schwerpunkt, mit dem Mittelpunkt des Gewichts ist man genau über dem Schuh. Und wenn man das gut hält, dann steht man da auch. So können Tänzerinnen endlose, scheinbar endlose Balancen halten, während wenn man jetzt auf halber Spitze steht, dann steht man da auf dem Fußballen. Dann ist das Gewicht eigentlich hinter dem Ballen, über der Ferse. Und das ist bei langen Balancen, wie man das von Merce Cunninghams Choreografien, Barfuß-Choreografien kennt, ist das wahnsinnig schwer zu halten, kann man sich ja vorstellen. Und die technischen, die choreografischen Möglichkeiten wachsen einfach durch den Einsatz des Spitzenschuhs bis heute unendlich. Das ist so interessant.
Und mit dem Aufbruch in die Moderne, hat der Spitzenschuh da noch was zu suchen im Ballett?
Ja, natürlich gab es Tänzerinnen wie zum Beispiel Isadora Duncan, die ja ganz vorne war in der Moderne, die auch politisch so engagiert war. Für die war natürlich dieser Spitzenschuh so eine Art Korsett für den Fuß. So kann man das ja auch sehen. Und die hat sie natürlich in die Ecke gefeuert und hat ihre Brahms-Walzer barfuß und in fliegenden, durchsichtigen Gewändern getanzt. Es gibt aber natürlich auch die berühmten Balletts von Diaghilev, das vergisst man manchmal. Und die haben mit Malern wie Picasso zusammengearbeitet. Da kam Debussys Musik zum ersten Mal in Choreografien auf die Bühne. Und da ist es natürlich ganz anders. Die haben den Spitzenschuh weiter benutzt. Und man sieht auch eben dann heutzutage, dass es ja ideologisch ganz ungeklärt ist, was man mit dem Spitzenschuh wirklich verbinden soll. Denn wenn man bei Hans van Manen schaut oder bei William Forsythe zum Beispiel, dann sind das eigentlich total kraftvolle, selbstbewusste, athletische Frauen, die den Spitzenschuh einsetzen wie ein Sportinstrument, wie ein Medium, das sie in die Freiheit trägt.
Sagt unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Wir sprachen über den Spitzentanz im Ballett und die Frage, ob das heute noch zeitgemäß ist. Vielen Dank.